Hier ist ein kurzer akustischer Stimmungsbericht vom Hörertreffen der Stimme Russlands in Wien. Zunächst die Einleitung. Frau Natalia Petrova mit ihrer Kurzpräsentation der Stimme Russlands.
Liebe Hörer, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie alle recht herzlich begrüßen zu können. Und wir danken Ihnen dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu diesem Treffen zu uns zu kommen. Und wir möchten auch beim Herrn Wladimir Novikov, dem Direktor des Russischen Kulturinstituts, für die Unterstützung bei der Organisation dieses Treffens bedanken. Dank der Hilfe seitens des Russischen Kulturinstituts gelang es uns zum ersten Mal, das Hörertreffen mit dem Sender Die Stimme Russlands in Österreich durchzuführen. Sonst, es gab schon solche Treffen in Deutschland, in Berlin, schon einige Male, auch mit der Hilfe von Herrn Novikov, der damals in Berlin gearbeitet hat. Und ich möchte auch die allerherzlichsten Glückwünsche von allen Mitarbeitern des deutschsprachigen Sendedienstes übertragen. Und manche von Ihnen wissen bestimmt, dass der Sender Die Stimme Russlands, früher Radio Moskau, seit dem 29. Oktober 1929 Sendungen ins Ausland überträgt. Also in diesem Jahr haben wir den 75. Jubiläum gefeiert. Die Stimme Russlands ist eine staatliche Rundfunkgesellschaft. Sie wird von der Regierung finanziert. Geleitet wird sie von dem Vorsitzenden, er heißt Armin Oganissian, und dem Redaktionskollegium. In ihrer Tätigkeit lässt die Stimme Russlands sich vom Statut der Rundfunkgesellschaft leiten, das von der Regierung bestätigt ist. Und das Anliegen unseres Rundfunksenders ist es, die Weltgemeinschaft mit dem Leben in Russland, mit seinem Standpunkt zum Weltgeschehen vertraut zu machen. Und das wir schon 75 Jahre lang tun. Die erste Sendung, die je von einem Land ins ein anderes ausgestrahlt wurde, war auf Deutsch und wurde aus Moskau gesendet. Das war gerade am 29. Oktober 1929. Und bereits im März 1930 wurde ein tagesgefüllendes Programm aus Moskau und Leningrad gesehen. Und das waren zum Beispiel Morgengymnastik, Schallplattenkonzert, Mutterstunde, Landwirtschaftsbericht, Reise durch die Sowjetunion, sogar Morseunterricht und andere. Ein Wendepunkt in der Geschichte unserer Rundfunkgesellschaft wurden die 90er Jahre. Nicht nur unser Sender, sondern ganz Russland, das ganze Land veränderten sich dann stürmisch. Und unser Sender nannte sich Stimme Russlands. Das war nicht bloß ein Wechsel des Aushängeschildes. Unser Rundfunksender schlug damit eine neue Seite in seiner Geschichte auf und wurde in der Epoche der Wandlungen zum Sprachrohr des neuen Russlands. Und es ist der Stimme Russlands gelungen, jene Popularität in der Welt zu erhalten, die traditionell Radio Moskau besaß. Es ist vielleicht ein Paradox, doch unser Sender hat in jenen Jahren sein Auditorium nicht eingebüßt. Heute haben wir mehr als 100 Millionen Hörer in der ganzen Welt. Unser Sender gehört weiterhin zu den 5 bedeutendsten internationalen Rundfunkstationen, Rundfunksendern. Nach einigen unabhängigen Einschätzungen zu urteilen, ist unser Rating sogar gewachsen. In den 90er Jahren war man darüber erstaunt, was in Russland vor sich ging. Und für alle war das eine weltgeschichtliche Wende. Uns schloss sich damals ein neues Auditorium an. Das waren Menschen der mittleren Jahrgänge und die jungen Leute. In jenen Jahren verzeichneten wir einen starken Zustrom an neuer Hörerschaft. Und jährlich erneuerte sich unser Auditorium etwa um 20%. Eine nächste Spitze erreichten wir diesbezüglich, als unser Sender Eingang ins Internet fand. Das geschah im Juli 1996. Dank Internet gelang es uns auch, ein neues Auditorium zu erwerben. Da sind unter anderem junge Leute, Studenten und Schüler. Und unsere Sendungen kann man auch im Internet hören, so wie durch WRN via Astra. Beim Sender ist man überzeugt, dass ein 100-Millionen-Auditorium noch längst nicht die Grenze sei. Und die Stimme Russland bereitet sich darauf vor, seine Präsenz im internationalen Rundfunk-EDA zu erweitern. Unser Vorsitzender Armen Aganesyan ist auch überzeugt, dass das Auditorium der Stimme Russlands wachsen wird, wenn wir die neuen Digitaltechnologien einsetzen. Die Stimme Russlands war der erste Sender in Russland, der zum Digitalformat übergegangen ist. Und zurzeit sendet die Stimme Russlands in 31 Fremdsprachen und noch in Russisch. Was unser deutschsprachiges Programm betrifft, so produzieren die etwa 30 Festangestellten und etwa 10 freien Mitarbeiter täglich 7 Stunden Programm von Politik bis zu Ökologie und Literatur und Musik. Das Wichtigste sind natürlich Nachrichten, die stündlich und live gesendet werden, sowie unser Informationsprogramm, unser Informationsmagazin. Unser Ziel ist, aus erster Hand für Hörer im Ausland zu berichten. Ob es uns gelingt, können Sie selbst urteilen, die unsere Sendung natürlich hört. Aber die Post, die wir bekommen, zeugt davon, dass viele unserer Programme den Hörern gut gefallen. Die kritischen Bemerkungen und Vorschläge sind uns auch immer willkommen. Die Probleme haben wir natürlich auch. Wie ich schon gesagt habe, ist unser Sender ein staatlicher Sender. Er ist vom Staatsbudget abhängig. Die Löhne der Journalisten sind nicht besonders hoch. Die Technik ist bei uns vorläufig noch alt. Aber trotzdem gilt unser Sender als gute Schule für angehende Journalisten. So dass auch unsere deutsche Redaktion heute zu einem ziemlich großen Teil aus jungen Leuten besteht. Dazu gehören zum Beispiel unsere Sprecher, von denen sehr viele noch Studenten der Linguistischen Universität sind. Man kann sagen, dass wir, obwohl unser Sender schon 75 Jahre alt sind, mit einer jungen Stimme sprechen. Für die Zukunft haben wir auch Pläne. 2005 wird die digitale Technik eingeführt und jetzt werden alle Mitarbeiter und sogar auch Nikolai und ich geschult. Wir bekommen neue Studios und hoffen, dass die Qualität unserer Sendungen und unseren Programmen noch besser wird.
Natalia Petrova. Ein Ausschnitt aus der Diskussion. Eine der Fragen lautete, wie positioniert sich die Stimme Russlands im Vergleich zu den anderen internationalen Anbietern heute?
Unsere Aufgabe ist, über Russland berichten. Wir erzählen über das Leben in Russland und wir streiten, glaube ich, kaum mit den anderen Rundfunkstationen. Wir vertreten unsere Meinung. Und wollen, dass unsere Hörer mehr über unser Land erfahren.
Auseinandersetzung. Es gab Zeiten, wo wir natürlich zum Beispiel mit der Deutschen Welle auseinandergesetzt haben, ja, während des Kalten Krieges. Wir haben ja zum Beispiel Störsender auf dem Territorium der Sowjetunion, der damaligen Sowjetunion, Störsender, damit wir die Stimme Amerikas, die Deutsche Welle, aber gefährlicher für uns war Liberty. Also damit, ja, das war die Politik der damaligen Regierung. Jetzt benutzt die Deutsche Welle diese Störsender, nicht natürlich um die Sendungen der Stimme Russlands zu stören, sondern ihre Sendungen wiederzugeben. Und ich muss sagen, dass in der russischen Provinz die Deutsche Welle in russischer Sprache sehr gut im Mittelwellenbereich durch diese Sendeanlagen und zu hören sind. Und das finde ich ja auch eine gute Sache. Jetzt auch die Liberty kann man ja auch ganz gut hören. Nun, natürlich, ich verstehe, wie schwierig für die Sender, für Auslandssender es ist, auf das Territorium Russland zu senden, denn kritischer als unsere Sender oder Medien sind die Auslandsmedien nicht.
Ja, vorsichtiger Einspruch. Hierzulande wird die Medienpolitik des Kreml ja nicht unbedingt nur positiv bewertet. Dazu Nikolai Jolzin.
Was die Medienpolitik Putin betrifft, ja, ob es für uns schwer ist, das zu ertragen oder nicht, ich kann nur für Auslandsfunk sagen, stört uns nicht. Also wir sind jetzt, also wenn ich vergleiche mit der Zeit vor der Perestroika, sind wir natürlich ganz frei zu entscheiden, welche Themen wir bringen, was wir bringen. Natürlich verlangt diese Freiheit auch die Verantwortung eines Journalisten. Ja, du musst ja abwiegen, also was du bringst, ja, ob du nicht nur das, was dich interessiert, sondern was deine Hörer interessiert. Ja, das ist die Hauptsache, woran wir uns leiten lassen. Ja, also die Hörerwünsche. Also das Interesse der Hörer, das ist ja vorrangig.
An dieser Stelle greift auch der Leiter des Kulturinstituts, Wladimir Norikow, kurz ins Gespräch ein.
Ich glaube, Journalisten und die Leute, die Massenmedien vertreten, die in dieser Branche arbeiten, sie haben eine große Verantwortung, eine sehr große Verantwortung für ihr eigenes Land, aber nicht nur für ihr eigenes Land, sondern für das, was sich herum passiert. Diese Diskussion, ob es gut ist oder nicht gut ist, was da getan ist, wir Russen, wir stellen uns die Frage, ist es hilfreich für unsere weitere Entwicklung, was sich da tut, sagen wir im Bereich der Massenmedien, oder nicht? Wenn wir oder ich oder jemand noch zur Schlussfolgerung kommt, dass es hilfreich letzten Endes für die Zukunft dieses Landes, um die Prozesse zu bewältigen, die wir zu bewältigen haben, dann muss man bescheiden sein und sagen, gut, okay, ich kann mich damit abfinden, dass auf dieser Etappe so passieren wird. Aber ich sehe weiter, dass zum Beispiel ein Rückschlag ist, meinem Lande letzten Endes zugutekommt. Und damit bin ich einverstanden. Und nach diesem Maßstab messe ich dies, was geschieht. Das ist wichtig. Denn meine Kollegen haben vollkommen richtig gesagt, Russland ist ein ganz spezifisches Land. Es darf nicht an die westeuropäischen Standarden messen. Demzufolge muss man sehr vorsichtig herangehen darum, was sich da tut. Weil letzten Endes, was für Russland gut ist, ist gut auch für Europa.
Die Diskussion nähert sich dem Ende. Zusammenfassend, wer hört nun was?
Aber die berühmteste Rundfunkstation in Russland ist seit je und je BBC. Das ist eindeutig.
Ja. Für Russland ist natürlich Liberty eine Informationsquelle. Früher war das eine der Hauptinformationsquellen der alternativen
Informationen zur Verfügung gestellt hat. Wissen Sie, ich habe den Eindruck immer mehr, je mehr ich das russische Fernsehen sehe, ja, und die russischen Fernsehstationen höre und die Zeitungen lese, bei mir entwickelt sich immer mehr der Eindruck, dass wir keine Alternativquellen brauchen. In unseren Massenmedien gibt es derart viele Informationen über alle Dinge.
Und Kritik.
Und Kritik und alles Mögliche, wir brauchen mehr nicht. Es ist an und für sich schon viel zu viel. Ich glaube, dass das, was die russischen Massenmedien jetzt bringen, das deckt alle Wünsche ab.
Ja, nun, ich möchte ja aber trotzdem widersprechen, dir, Wladimir. Denn für mich wäre interessant, sagen wir, von der deutschen Welle zu hören, wie die Demokratie in Deutschland zum Beispiel funktioniert, wie das Parlament funktioniert, warum das Land nicht auseinandergeht, obwohl dort Freistaat Bayern ist, warum Bayern nicht als Tschetschenien betrachtet wird, ja, also im Rahmen Deutschlands, ja, oder in Deutschland, in Österreich Kärnten zum Beispiel, ja, und darüber berichten unsere Auslandskorrespondenten nicht. Und das ist ja auch typisch für die Berichterstattung aus dem Land. Man berichtet über irgendwelche Vorkommnisse oder irgendwelche sensationellen. Zum Beispiel die deutschen und die österreichischen Medien berichten über Russland. Und was sie berichten, also über die Kämpfe in Tschetschenien, ja, über diese Rebellen und über Attentate. Und sie berichten nicht über das tagtägliche Leben, weil sie einfach keinen Platz haben.
So viel der kurze Bericht vom Hörertreffen der Stimme Russlands in Wien. Redakteur war Wolf Harrand.